Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf meine Gesprächspartnerin Susanne Kraus aus München. Sie ist Fotografin, hat schon viele berühmte Menschen vor ihrer Linse gehabt, aber ein besonderer Aspekt ihrer Arbeit ist Geburtsfotografie. Und sie war schon sehr, sehr oft bei ganz besonderen, einschneidenden, niemals zu vergessenden Momenten im Leben von Menschen dabei und hat sie mit der Kamera festgehalten. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, liebe Susanne. Ich freue mich, dass wir Zeit haben.
Ich freue mich auch. Hallo, Nicole.
Wie bist du auf die Idee gekommen, grundsätzlich erstmal Geburtsfotografie anzubieten?
Auf die Idee gekommen, die anzubieten, da muss ich jetzt überlegen. Begeistert war ich von der Geburtsfotografie seit der Geburt meiner ersten Tochter. Die ist schon 1992 geboren und ich habe damals viel Elternheft gelesen und habe dort viele Geburtsreportagen gesehen. Und da ich im Studium auch 8 Semester Fotografie hatte, habe ich mir gedacht, das wäre ein Traumberuf, wenn man sowas machen könnte. Aber davon war ich damals noch weit entfernt. Da habe ich nämlich noch als Kinderbuchillustratorin gearbeitet und habe das praktisch nur so aus der Ferne als einen Traumberuf betrachtet.
Kannst du dich noch an deine erste Geburt erinnern, die du fotografiert hast?
Na klar. Ich glaube, das vergisst man nicht. Das ist fast wie die erste Geburt, die man überhaupt hatte, wenn man selber Kinder bekommen hat. Ähnlich fühlt sich das auch an. Ich hatte das Glück, ich habe damals dann schon eine Weile als Fotografin gearbeitet. Das war, ich bin 2004, 2005 in die Fotografie umgestiegen und hatte dann die Produktion eines Schwangerschaftsbuches für den Kösel Verlag, das große Mama-Handbuch. Und da war auch angefragt, ob 2 Geburten dann für dieses Schwangerschaftsbuch als Dokumentation produziert werden könnten. Und die lagen dann auch sehr nah beieinander, weil wir da 2 Mütter begleitet haben. Und das war natürlich unglaublich beeindruckend, wenn man das erste Mal macht. Es waren 2 Klinikgeburten, weil wenn man von außen zuguckt und dann das sieht, was die Mama, also die Geburtsarbeit selber, dann, wenn das Kind kommt, ich glaube, wen das nicht total beeindruckt, der wäre gefühlskalt. Also das geht gar nicht anders. Ich hatte sozusagen auch vielleicht das Glück, zum ersten Mal zu spüren, wie sich vielleicht ein Papa fühlt im Ansatz, weil man steht hilflos daneben und sieht, wie die Mutter das alles alleine schafft. Das ist gar nicht so verkehrt, weil man vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis für die Väter entwickelt.
Hast du dich irgendwann in einem Zeitpunkt zu dieser während der Fotografie als störend empfunden?
Ich war mir unsicher, weil es waren ja die ersten Geburten. Ich hatte sonst noch keine Erfahrung. Es lief über den Verlag, das waren 2 Models auch. Wir mussten das ja dann einfach sozusagen so nehmen, wie es kam. Wir hatten allerdings natürlich vorher vereinbart, auch damals mit dem Lektorat, dass sobald die Mama irgendwie das Gefühl hat, es stört oder es wäre zu viel, dann ziehe ich mich zurück. Also 2011 gab es in Deutschland auch noch keine Geburtsfotografie. Insofern waren da alle noch sehr vorsichtig. Und da mich jetzt keine rausgeschickt hat, hielt sich sozusagen meine Sorge zu stören in Grenzen. Aber sie war so tendenziell schon, gerade in den intimsten Momenten war die schon da. Wobei man auch sagen muss, und das mache ich bis heute so, ich habe versucht, jetzt auch nicht irgendwie nah ranzugehen. Also ich glaube, ein guter Fotojournalist, der eine Reportage macht, versucht generell, sich so unsichtbar im Hintergrund zu halten, dass das nicht stört oder dass man gar nicht auffällt, weil dann auch eventuell das ein bisschen die Authentizität so gut beeinflusst, dass es wirklich richtig echte Fotos werden. Und es waren dann auch Fotos auch im Buch veröffentlicht, die man auch zeigen kann, also die jetzt nichts zu Intimes gezeigt.
Wie viele Geburten hast du bislang begleitet?
Puh, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, schon bei 50, 70 irgendwie so um den Dreh. Ich würde jetzt schätzen, einfach mal so über den Daumen gepeilt, dass es also weit über 100 sind. Ich kann aber jetzt nicht sagen 120 oder 150. Da müsste ich wirklich mal alle durchzählen.
Mhm. Gibt es etwas, was du bei den Frauen, bei den Müttern beobachtet hast, die gebären? Was vergleichbar ist bei jeder Geburt? Gibt es einen speziellen Moment oder einen speziellen Gesichtsausdruck, wo du weißt, schon als Fotografin, das Kind wird jetzt bald kommen? Ich habe nämlich mal mit Hebammen gesprochen und es gab eine Hebamme, die beschrieb so eine bestimmte Stärke, so einen bestimmten Konzentration bei Frauen. Und wenn sie sagt, wenn ich das sehe, dann weiß ich, jetzt kommt das Kind gleich. Eine Veränderung im Ausdruck sozusagen.
Ich finde das spannend, dass die Hebamme jetzt was Visuelles beschreibt. Ich würde nämlich eher das beschreiben, was ich auch von Hebammen kenne. Man hört es in den Geräuschen, die die Mama macht. Also das, es gibt auch Mütter, die leise atmen, aber wenn denn Geräusche kommen, dann merkt man plötzlich, wie das kippt. Also wie die, ich kann das gar nicht beschreiben, aber die Laute während der Geburt werden anders, würde ich sagen. Und häufig passiert das auch, dass gerade der Moment, wo Mütter sagen, und das passiert relativ häufig, ich kann nicht mehr, oder ich hatte das einmal bei einer Geburt, da hat eine Mama sogar gesagt, könnt ihr es zurückschieben? Und dann weiß man eigentlich, es kann nicht mehr lang dauern. Außerdem ist es ja so, wenn jetzt das keine Sturzgeburt ist, wo das ganz, ganz schnell geht, das kündigt sich ja auch an, wenn das Köpfchen im Becken tiefer rutscht und man kann dann eventuell auch schon ganz ein bisschen was sehen oder die Hebamme sagt auch manchmal, ich sehe die Härchen schon oder so. Das heißt, man hat normalerweise bei den meisten Geburten, wenn das Baby schon soweit ist, trotzdem genügend Zeit, sich auf alles noch einzustellen, welche Perspektive nehme ich jetzt am besten, wo störe ich am wenigsten und so weiter.
Wenn das Kind geboren ist und der Kontakt zum ersten Mal mit der Mama sehend ist, also wenn die Mutter ihr Kind das erste Mal sieht, was hast du beobachtet?
Auch das unterschiedlich. Es ist, glaube ich, ein, wie soll ich sagen, auch medial, wenn man viele Kinofilme geguckt hat oder so, eine Erwartung, dass die Mütter immer überglücklich sind. Es wird auch teilweise auf Accounts von Geburtsfotografen so dargestellt, ich schließe meinen da auch nicht aus, weil das natürlich ganz häufig die Reaktion ist. Aber es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Mütter, die ihr Kind ganz ruhig in Empfang nehmen. Es gibt Mütter, die Rotz und Wasser heulen. Manche, die ganz eng sind. Manche, die fassungslos auf ihr Kind gucken. Mir ist auch wichtig zu sagen, wenn die Rotz und Wasser heulen, dann ist das nicht unbedingt immer nur diese Wahnsinnsfreude, die vielleicht, wenn man beispielsweise so einen Geburtsfilm guckt auf Instagram, das zu sein scheint, sondern das ist manchmal echt, dass die Mütter total fertig sind und dass die einfach heulen vor lauter ausgepowert sein. Natürlich überwiegt diese große Freude, aber es ist wirklich manchmal so, manchmal sind die so fertig, dass die erstmal einen Moment für sich brauchen.
Wie ist das bei den Vätern oder bei den Menschen, die noch dabei sind?
Ebenso unterschiedlich. Ich glaube, es ist generell so, wenn da ein neuer Mensch kommt, manchmal hat man bestimmte Erwartungen, also am augenfälligsten ist es natürlich, passiert total selten, aber dass die Eltern zum Beispiel ein bestimmtes Geschlecht erwarten, dann ist es ein anderes Geschlecht. Und das geht dann auch von Überraschung, auch schon mal Enttäuschung im Gesicht, also so wenig wir das alle wollen, weil natürlich Hauptsache gesund. Aber da spielen sich oft ganz viele Emotionen ab und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie weit hat die Mama dem Vater erlaubt, sich überhaupt zu involvieren. Was jetzt auch weder was Positives noch was Negatives ist, weil es gibt einfach Frauen, die da so wirklich ganz bei sich sein wollen und der Vater fast in Vergessenheit gerät. Und es gibt andere Frauen, die den Vater ganz eng bei sich haben wollen und auch wollen, dass der sofort als erstes das Baby noch beim Rauskommen in Empfang nimmt. Man kann da gar keine Pauschalen aufstellen.
Das Beobachten und Dabeisein von Geburten, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht viel im Leben, was vergleichbar besonders ist oder einschneidend ist. Wahrscheinlich, wenn man dabei ist, wie jemand stirbt oder so. Aber ich glaube, sonst wahrscheinlich nichts, was den Menschen so in seinem Kern zeigt. Also du kannst dich ja als Frau nicht verstellen, wenn du ein Kind gebärst. Du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt gerne so sein oder so, weil du musst dich einfach auf deine Kräfte konzentrieren, auf das, was passiert. Du musst dich ganz auf ganz viel einlassen, was du nicht unter Kontrolle hast. Also du bist sehr, sehr, wie soll ich das sagen, echt pur. Und das, da bist du dabei. Hat das deine Einstellung zu Frauen, was Frauen schaffen, wie Frauen sind, wie Menschen sind, verändert?
Puh, das ist jetzt auch eine schwierige Frage. Also grundsätzlich glaube ich, dass ich ein Mensch bin, der immer schon daran gedacht hat, dass Frauen sehr stark sind, Menschen allgemein, aber auch Frauen gerade in bestimmten Situationen, die jetzt nichts mit Geburt haben, im Besonderen, einfach weil sie es sein müssen. Man weiß ja zum Beispiel auch, dass Frauen Schmerzen tatsächlich besser ertragen. Was ich schon spannend finde, ist zu beobachten, wie unterschiedlich Frauen mit Schmerz umgehen beispielsweise oder auch mit der Geburt. Und zwar im Sinne dessen, wie sie es am besten vertragen. Also manchen Frauen tut es gut, sehr laut zu sein und manchen Frauen tut es gut, sehr leise zu sein. Und ich glaube aber, dass es generell, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, so ist und Menschen beobachten in vielen Lebenssituationen, dass die Achtung im Laufe der Jahre steigt. Zumindest, wenn man sich auf Menschen konzentriert, die ja vernünftig und intelligent sind.
Ich habe das auch immer so gedacht, dass man schreit bei der Geburt, aber meine beiden Geburten, die waren auch leise. Also bei, ich weiß, dass ich habe die Kraft, die ich irgendwie brauchte, ich habe das Bettlaken im Krankenhaus zerrissen. Also ich habe alles kaputt gemacht mit den Händen. Ich war nicht laut, ich habe nicht geschrien, was ich interessant fand, weil hätte ich nie gedacht. Und bei der zweiten Geburt meiner zweiten Tochter, war ich leider heiser, weil ich eine Grippe hatte kurz vor der Geburt. Es war wirklich heftig. Und ich konnte gar nicht sprechen, ich konnte nicht. Also das war ungewollt leise sozusagen. Aber ja, es war auch so. Und ich habe es von anderen Frauen natürlich ganz anders gehört. Oder es gibt die unterschiedlichsten Geräusche und einfach Verhaltensweisen unter der Geburt. Und das ist so interessant. Und du beobachtest das natürlich und erlebst das auch. Was ich wahnsinnig, also das ist ja auch, im Prinzip teilst du das mit dem Beruf der Hebamme oder des Arztes oder Krankenschwester, aber Hebamme noch mehr, weil sie das ja auch immer so oft sehen, dabei zu sein. Also die Geburt, wie würdest du sie, eine Geburt, beschreiben?
Puh, das kann man nicht beschreiben. Also ich glaube, die Geburten sind so unterschiedlich, was natürlich ja die Beschreibung vielleicht am besten trifft, wäre zu sagen, es ist was unglaublich Kraftvolles. Aber ich glaube, da erzähle ich nichts Neues. Das hat man vielleicht auch schon oft gehört. Kraftvoll, innig. Ich finde schon, dass die Frauen, egal wie sie sich jetzt verhalten, immer sehr bei sich sind. Mir fällt auch auf, das muss man leider schon sagen, dass Frauen, die stark in einen klinischen Ablauf eingebunden sind, größere Schwierigkeiten haben, bei sich zu bleiben, weil da einfach mehr Intervention stattfindet, die auch manchmal stattfinden muss. Also ich bin überhaupt nicht gegen Klinikgeburten, sondern ich denke grundsätzlich, dass es wichtig ist, dass man als Frau einfach sagt, ich wähle das, wo ich mich wohlfühle. Das kann vom geplanten Kaiserschnitt bis hin zu einer Hausgeburt in Hebammenbegleitung gehen. Das Einzige, wo ich ein echter Gegner bin, sind diese Geburten ohne ohne Begleitung. Wie nennt man das jetzt? Also Alleingeburten, genau.
Allein, was man so macht wie quasi früher die Frauen im Wald so ungefähr.
Ja, also da gibt's große Trends, gerade auch auf Instagram, und da stehe ich überhaupt nicht dahinter, was aber vielleicht daran liegt, dass ich auch als Sternenkind-Fotografin arbeite und um die sehr überraschenden Wendungen auch weiß bei Geburten, die, ohne dass du das vorher in irgendeiner Form abschätzen kannst, jedem passieren können. Und deswegen halte ich Alleingeburt für fahrlässig, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, das kannst du nicht voraussagen. Du kannst nicht wissen, ob du zum Beispiel einen Plazentaabriss hast. Deswegen fällt das für mich flach.
Du hast es jetzt gerade selbst angesprochen, Sternengeburten. Warst du schon mal tatsächlich bei einer Geburt dabei, um eine Geburt, also ein neues Leben zu fotografieren, und das Kind kam nicht lebend auf die Welt?
Es war glücklicherweise so, dass wir das vorher wussten. Das Kind kam auch, muss ich dazu sagen, noch lebend zur Welt und ist dann verstorben, sehr schnell.
Kannst du es beschreiben?
Ich gebe ja auch, es führt jetzt wieder weiter, aber Workshops zur Geburtsfotografie, und wir haben tatsächlich da auch einen Teil, wo wir sagen, was machen wir in diesem Worst Case? Der, das muss man einfach mal vorausschicken, wirklich so gut wie nie eintritt. Also das ist eine so ganz, ganz geringe, verschwindende Prozentzahl, und wenn man dann noch hochrechnet, wie wenig Frauen ihre Geburten fotografieren lassen, man muss das jetzt überhaupt nicht fürchten. Aber es kann passieren, und wäre ich nicht drauf vorbereitet gewesen, sage ich mal, das wäre natürlich unglaublich schrecklich und erschreckend. Ich würde aber, so bringe ich es auch meinen Geburtsfotografinnen bei, immer sagen, Ruhe bewahren, dich zurückziehen, sehr darauf achten, was wollen jetzt die anderen von dir oder wollen das nicht. Was ich tatsächlich auch sage ist, das mag jetzt erstmal hart klingen, aber ich kann, wenn du magst, später erklären, warum. Ich würde sagen, wenn das Baby da ist, versuch trotzdem ganz aus dem Hintergrund Bilder zu machen. Denn das wird die einzige Erinnerung sein. In dem Fall bei der Geburt, wo ich dabei war, wussten die Eltern das vorher. Die wussten, dass das Kind eine Behinderung hat, die dazu führt, dass das, sobald es auf der Welt ist, nicht leben kann. Und es war ein, auch wenn das kaum vorstellbar klingt, ein sehr schöner Moment. Also es war wunderbar zu sehen, wie die Eltern ihr Kind trotzdem staunend in Empfang nehmen, weil es ist ja wie auch bei einem Kind, was leben darf, dasselbe, du bist überrascht, wie sieht es aus, was ist alles dran. Du liebst es, egal ob es lebend oder tot zur Welt kommt. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum man Sternenkindfotografie macht. Man hält eine Familie fest, auch wenn das Kind nicht da ist. Die Eltern werden für immer eine Familie sein. Und es ist auch erlaubt, sich darüber zu freuen, wenn ein Kind kommt, was nicht leben darf.
Ich hatte das letztens bei einem Interview mit einer Frau, wir waren zu einem ganz anderen Thema verabredet und da sagte sie, ich habe sie vorgestellt, dass sie einen kleinen Sohn hat und dann sagte sie, nee, ich möchte kurz unterbrechen, das stimmt nicht ganz, ich habe einen Sohn, ich habe aber auch drei Sternenkinder und ich habe für mich entschieden, dass ich die nicht verschweigen möchte, sondern ich habe sie auf die Welt gebracht so und das fand ich so mutig und so stark, so bewusst, mutig, ja doch, ich fand es so stark, so bewusst, dass sie das sagt, ich möchte diese Kinder nicht verschweigen, weil ich glaube, vor einigen Zeiten, Jahrzehnten vielleicht, war das etwas, eher etwas, und es ist bestimmt heute auch noch so, aber noch mehr etwas, wo Frauen das verschwiegen haben, wo Fehlgeburten, es ist kein gutes Wort, aber eben, wenn Kinder eben nicht lebend auf die Welt gekommen sind oder schon vor dem Geburtstermin halt, wenn es einen Abbruch gab, die hat man eher verschwiegen und hat nicht drüber gesprochen. Und ich fand das so stark, dass sie das bewusst sagt, nein, ich habe drei Sternenkinder bekommen. Und sie hat übrigens jetzt gerade ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr wichtig, diesen Moment dieser Familie, dieses Leben wertzuschätzen. Es ist vielleicht lange, aber es ist da gewesen und durch das Foto ist es ja natürlich nochmal was ganz anderes. Aber was auch für eine innere Stärke diese Familie brauchte, als sie wusste, wir bringen ein Kind auf die Welt, wir müssen es gebären und wir werden es nicht lange haben. Also man konnte sich vielleicht auf diesen Moment ein bisschen vorbereiten, aber trotzdem, es bricht mir das Herz, das zu hören. Also was für ein heftiger Moment im Leben, so dass du weißt, ich bringe es auf die Welt und ich werde es nicht lange haben und trotzdem fotografieren wir es und wollen es bei uns haben und müssen das verarbeiten. Das ist Fotografie und diese Fotos sind ja, denke ich, auch oft ein wichtiger Teil des Verarbeitens auch.
Es ist so, dass Psychologen festgestellt haben, dass alle Erinnerungen sehr gut helfen, weil man zum einen eben sich erinnern darf und vor allen Dingen, weil man die Möglichkeit hat, und das ist bei Fotos ja vielleicht sogar noch mehr gegeben, dass man anderen Leuten auch dieses Kind zeigt. Das klingt jetzt erstmal erschreckend und das ist auch manchmal sehr erschreckend. Das ist mit ein Grund, warum ich Sternenkindfotografin geworden bin, weil ich finde, also auch das wird unterschiedlich betrachtet. Ich kann jetzt nur meine subjektive Meinung eben dazu sagen. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass Eltern Bilder haben, die vorzeigbar sind. Und zwar deshalb, es gibt zum Beispiel, daran denkt niemand vorher, Eltern, die haben vielleicht schon 4 oder 5 Kinder verloren, relativ früh immer, sind jetzt in einem Alter, wo sie eigentlich schon gar keinen Kinderwunsch mehr haben dürften, in Anführungsstrichen. Und das ist vielleicht die letzte Chance und sie hat wieder nicht geklappt. Und sie haben dann zum ersten Mal davon gehört. Für solche Eltern, und auch das habe ich schon erlebt, also das jüngste Kind, was ich fotografiert habe, war in einer 12. Woche geboren, also 10 Wochen alt. Obwohl, das stimmt, ich habe sogar noch jünger fotografiert, aber bei diesem Kind ist das passiert. 10. Woche war mein kleinstes. Da hatten wir wirklich nur eine Hand, die man fotografieren darf. Und die Hand ist wirklich nur so groß wie mein kleiner Nagel. Und es war auch sonst nichts möglich, vorsichtig formuliert. Aber ich wusste gar nicht, dass die Eltern vorher schon 2 Kinder verloren hatten. Und da habe ich diese kleine Hand dem Papa auf den kleinen Finger gelegt. Und wir haben eine Makroaufnahme gemacht, die wirklich, wie soll ich sagen, niedlich aussieht. Also es ist keine Aufnahme, vor der man sich erschrecken muss. Und Die Eltern haben sich diese Aufnahme tatsächlich als kleines Bildchen irgendwo in ihre privaten Räume gehängt, wurden auch darauf angesprochen, aber es war ein Bild, das nicht erschreckt. Und ich habe ein Jahr später auch einen Blumenstrauß bekommen, wo der Vater mir geschrieben hat und gesagt hat, wir haben vorher, als wir die zwei Kinder verloren haben, immer waren wir uns irgendwie sicher, wir können keine Kinder bekommen, weil das war für uns so fern. Und dieses Bild hat dafür gesorgt, dass uns klar war, nein, wir haben Kinder. Also wir haben Kinder bekommen, auch wenn das für andere Leute lächerlich klingen mag, aber für uns ist es das Größte und dieses Bild beweist das. Und das hat uns so viel Mut gemacht, das nochmal zu probieren und es hat tatsächlich beim vierten Mal geklappt. Also freue ich mich natürlich riesig. Ich darf auch erzählen, dass das öfters passiert, dass man mal so einen Blumenstrauß bekommt. Es ist nicht immer der Fall, aber es ist doch etwas, was sogar manchmal Mut macht. Psychologen sagen auch, also das ist mir auch wichtig zu sagen, dass auch wenn ein Kind versehrt aussieht, und das tun sie manchmal, dass auch diese Bilder Eltern helfen, weil es leichter fällt, Abschied zu nehmen, weil man sich dessen bewusst wird, es wäre nicht lebensfähig gewesen. Trotzdem denke ich, diese Möglichkeit, wenn Mütter kriegen ganz oft zu hören, ach komm, probier's neu, das war doch eh noch zu jung, das war doch noch nix, also so, solche Sachen. Für Mütter ist das schön, wenn die sagen können, nee, guck mal, das war schon was. Das war was, was ich wirklich tief im Herzen trage und was immer bei mir sein wird. Weil sehr viele Sternenkindmütter leiden darunter, dass ihre Kinder nie genannt werden. Da gibt es natürlich jetzt inzwischen den Tag der Sternenkinder. Es gibt andere Trauertage. Es wird ja auch mehr inzwischen im Internet gezeigt. Da ist es mir zum Beispiel wichtig. Ich habe all die Jahre am Anfang gar nichts gezeigt, weil ich fand das pietätlos. Ich würde auch jetzt nie etwas zeigen, was erschreckend aussieht, weil du weißt ja nicht, wer sieht zum ersten Mal diese Bilder und könnte sich erschrecken. Also ich gehe damit so weit, dass ich sage, es sind Bilder, die man in den Büchern von Leonard Nielsen, das ist jemand, der Kinder im Bauch noch fotografiert hat, die man so sehen kann. Das darf man bei mir auch sehen, weil das ist etwas, das ist sozusagen FSK 6, das ist freigegeben. Andere Sachen darf man bei mir nicht sehen. Aber ich finde schon, weil ich einfach die Erfahrung über die Jahre gemacht habe, dass wenn die Eltern das vielleicht sogar ausdrücklich wollen, dass man diese Kinder auch mal beim Namen nennt oder sogar ein bisschen von ihnen zeigt. Ich mache das übrigens auch seit 2011 und bin da auch nicht freiwillig reingerutscht.
Ich finde das toll, dass es das gibt. Also und ich finde es schade, dass es noch nicht, also ich weiß nicht, also während meinen Schwangerschaften, Schwangerschaftsfotografie, gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber nichtsdestotrotz, ich finde, es müsste eigentlich noch mehr offensichtlich sein, vielleicht bei den Frauenärzten oder bei den Hebammen oder so nochmal, weil das ist ja, das ist ja nur der eine Moment oder dieser eine Tag, denn das muss man ja planen und der Fotograf, die Fotografin muss ja auch Zeit haben. Ich finde, ich bedauere, dass ich diese Aufnahmen nicht habe, weil das nicht wiederkommt. So, wir können nicht sagen, wir feiern das in 2 Jahren nochmal oder so. Eine Geburt ist nur das eine Mal. Oder wenn man sich entscheidet, das Sternenkind zu fotografieren. Ich finde das sehr wichtig und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist für die seelische Gesundheit. Also, dass das für den Lebensweg wichtig ist, dass man das so verarbeitet. Und es ist eine besondere Arbeit, die du machst und eine sehr sensible Arbeit. Ist es dir schon manchmal passiert? Also schaffst du es mit deiner Linse quasi, dich davon, von der persönlichen Geschichte zu trennen? Oder wirst du da manchmal auch reingerissen in die Trauer oder in die Verzweiflung oder in die Freude?
Passiert beides. Also ich würde sagen, reingerissen klingt so negativ fast. Ich glaube, ein bisschen hat man es selber in der Hand, wie weit man sich hineinziehen lässt. Grundsätzlich, das beziehe ich natürlich jetzt mehr auf die Sternenkindfotografie, weil die traurig ist, während die Geburtsfotografie ja was Fröhliches ist. Als ich damit angefangen habe, war das ja beim ersten Mal tatsächlich so, dass ich wirklich völlig unerfahren darin war. Auch in Deutschland war 2011, das war in demselben Jahr, wo ich dieses Schwangerschaftsbuch gemacht habe, Sternenkindfotografie noch überhaupt nicht bekannt. Mich rief damals plötzlich ein Vater an, den ich eigentlich aus Business-Shootings kannte. Der kam von einer großen Unternehmensberatung, war dort Manager und rief plötzlich an und hat gemeint, wollen Sie mein verstorbenes Kind fotografieren? Und ich war total geschockt. Und es ging mir so, wie ich glaube, dass es auch heute noch vielen Menschen geht, die als erstes damit konfrontiert werden. ich habe gesagt, nee, das ist ja voyeuristisch oder also das kann ich nicht. Und dann rief der noch 2-3 Mal an und bat mich, und ich habe immer gezögert, weil ich gar nicht wusste, wie soll ich das umsetzen. Das wäre auch auf der Beerdigung gewesen. Damals gab es das noch nicht, dass man in die Klinik gekommen wäre. Und ich habe mir gedacht, also Hochzeiten kann ich fotografieren, aber gehe ich jetzt auf die Beerdigung, halte ich die Gesichter der Gäste fest? Ich fand das ganz furchtbar. Und dann beim 4. Mal rief seine Frau an. Und die sagte zu mir, Entschuldigung, dass wir Sie sozusagen nochmal belästigen, also furchtbar, jemand, der selber in so einer schrecklichen Situation ist, aber ich stehe komplett neben mir, ich kann mich an nichts erinnern, was hier gerade um mich rum passiert, ich weiß nur, dass ich dieses Kind mir sehr gewünscht habe, ich es trotzdem sehr liebe und ich habe Angst, dass ich mich an nichts erinnern werde, können Sie bitte mein Gedächtnis sein. Und dieser Satz hat bei mir praktisch komplett alles umgedreht. Ich habe mir plötzlich gedacht, stimmt, bei Hochzeiten bin ich das auch. Bei einer Geburt bin ich das auch oder bei allen möglichen Shootings, die ich sonst mache. Natürlich, das kann ich. Und das war dann auch das erste Mal, wo ich das gemacht habe. Es hat mich sehr beeindruckt, weil man eben, wie ich eben schon gesagt habe, nicht nur die Trauer festhält, sondern man kann wirklich die Liebe festhalten, auch der Eltern zu diesem Kind. Und trotzdem habe ich hinterher im Auto ziemlich weinen müssen, weil es einfach mitnimmt. Als ich das dann öfters gemacht habe, habe ich mir das angeeignet. Ja, das macht, glaube ich, oder sollte eigentlich jeder Reportagefotograf, der in blöde Situationen kommt, auch machen. Man muss sich klar machen, das ist deren Geschichte. Egal, ob das jetzt die schöne Geburt ist oder ob das die traurige Geburt ist, aber das ist ihre Geschichte und ich habe meine Geschichten, die im Laufe meines Lebens passieren, die ja auch nicht immer lustig sind. Und man darf mit anderen natürlich mit traurig sein, aber die Trauer gehört ihnen wie die Freude. Und wenn ich mal traurig bin über was ganz Schreckliches hier, dann darf ich für mich richtig traurig sein. Und ich finde, das ist auch wichtig von der Professionalität her. Ich habe schon Sternenkind-Fotografen gehört später. Ich war dann in einem großen Verein, der das angeboten hat. Da sind Leute aus sehr unterschiedlichen Ecken dabei, auch Hobbyfotografen. Und ich habe das dann manchmal gehört, dass so gesagt wurde, ja, wenn ich dorthin komme, wenn ich traurig bin, ich heul damit und wir heulen dann zu dritt. Ich finde das sehr schwierig, weil ich denke, die Eltern tragen schon so viel. Und wenn ich jetzt dahin komme und heule, dann müssen die mich eventuell oder glauben sie, mich mittragen zu müssen. Das finde ich, geht nicht. Also ist meine persönliche Meinung. Wenn ich heule, dann heule ich hinterher im Auto. Ich habe auch mal eine Zeit lang sehr viel Sternenkinder fotografiert und gemerkt, das wird mir zu viel. Also das kommt dann nicht direkt, dass man traurig über dieses Kind ist, sondern ich habe irgendwann gemerkt, ich bin insgesamt ein bisschen näher am Wasser gebaut und habe das dann auch ein bisschen reduziert. Also ich fotografiere jetzt, würde ich sagen, aktuell im Monat maximal 2 Sternchen, weil ich sage, das kriege ich mental hin. Wenn das mehr wird, wird es für mich auch schwierig.
Wenn sich jemand entscheidet oder jetzt gerade entscheiden sollte, Mann, ich möchte meine Geburt, mein Gebären sozusagen begleitet haben, was besprichst du mit den Familien, mit den Frauen? Worauf muss man achten?
Also das Wichtigste ist mir immer, dass die Frauen zu jeder Zeit und zu jeder Sekunde die Entscheidungskraft haben. Das heißt, ob die entscheiden, wie lange ich dabei bin, wo ich dabei bin, an welchem Platz ich sitze, wann ich vielleicht auch rausgehe, das wird vorher ganz explizit in einem persönlichen Vorgespräch ausgemacht. Und dann ist mir natürlich auch wichtig, dass die auch, selbst wenn es losgeht, anrufen können und sagen, nee, wir wollen jetzt doch nicht, wenn es jetzt wäre. Wenn wir ein Vorgespräch haben, dann sehen die auch ein paar Geburtsreportagen im Idealfall da, wo sie auch gebären oder zumindest in der Art, wie sie gebären, damit die einfach wissen, was auf sie zukommt. Da sehen die auch die volle Reportage. Also ich habe immer wieder Eltern, die mir das komplett freigeben, so dass die auch sehen, was für Möglichkeiten der Intimität gibt es oder was wollen wir überhaupt. Wir besprechen beispielsweise auch vorher, wie nackt möchte die Mama sein, weil das ist total unterschiedlich. Manche sagen ja auch, wir würden gerne später den Geburtsfilm oder die Geburtsfotos der Oma zeigen und dann besprechen wir die Möglichkeiten, wie kann man das so verdecken, dass dann Bilder entstehen, wo nicht alles von dir preisgegeben wird. Es gibt auch Mütter, die sagen, ich will unbedingt alles sehen, ich will jedes Detail sehen und wenn das erste Härchen zu sehen ist, dann muss das auch auf dem Bild sein. Das mache ich auch, wenn die das mögen. Nur gibt es bei mir wirklich die ganz strenge Regel, das würde ich nie nach außen zeigen. Weltweit gibt es ja viele Geburtsfotografen, die machen das sehr unterschiedlich. Ich staune auch immer wieder bei Instagram, was man da manchmal doch Intimes sieht, was komischerweise auch nicht gesperrt wird. Andere Bilder werden gesperrt, wo man eigentlich gar nichts sieht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Es gibt auch so eine Bewegung, die sagt, ja, also Geburt darf kein Tabuthema mehr sein, deswegen soll man alles sehen. Ich halte das ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, aber vielleicht liegt das daran, dass ich schon 56 bin, dass manche Menschen vielleicht gar nicht abschätzen können, was langfristig sich im Netz wie verbreitet oder in welchem Kontext das vielleicht einfach durch Copy-Paste in andere Kanäle gerät. Deswegen ist mir das unglaublich wichtig, dass nichts zu sehen ist, öffentlich zumindest. Aber wenn eine Mutter das privat für sich will, alles ist möglich. Das Wichtigste ist, sie hält das Heft in der Hand und ihr Mann natürlich auch oder ihre Partnerin von Anfang bis Ende.
Das hört sich gut an, oder das hört sich sehr an, so an, dass man keine Beeinträchtigung hat oder dass man sich nicht zusammenreißen muss, im Freibrief quasi. Sie haben es in der Hand, Sie können auch sagen, Sie möchten es nicht mehr, Sie können es auch abbrechen. Wie oft kommt das vor, dass dann gesagt wird, wissen Sie was, wir haben alles vorbesprochen, aber wir möchten doch nicht.
Also, dass das während der Geburt vorgekommen ist, ist mir persönlich noch nie passiert, Gott sei Dank. Was schon vorgekommen ist, allerdings jetzt lange auch schon nicht mehr, ist, dass Leute plötzlich wieder absagen. Es ist so, wenn die ihre Geburt buchen, dann beginnt es ja meistens mit dem Anruf, meistens ist es die Mama, dann bespricht man das am Telefon schon mal, so dass die ersten Eckdaten und Vorstellungen überhaupt davon haben. Dann gibt es ein persönliches Vorgespräch, jetzt in Corona war das per Zoom, aber wir versuchen so persönlich und auch so ausführlich wie möglich zu machen. Die können sich auch bis zur Geburt natürlich jederzeit melden, wenn die nochmal irgendwelche Fragen haben. Wichtig ist mir, dass die mich kennenlernen, weil die Fotos können denen ja gefallen, aber kann ja sein, dass ich denen als Mensch auf irgendeine Art nicht sympathisch bin. Also, dass wir uns sozusagen riechen können. Da werden die ja schon auf alles vorbereitet, was sie dürfen. Ich glaube, das bringt ihnen schon viel. Es ist ja auch klar, wenn du zum Beispiel ins Krankenhaus gehst, um dein Kind zu bekommen, da kennst du normalerweise vorher gar niemanden. Wenn du eine Hausgeburt machst, ist das anders. Also, das heißt, die Fotografin steht so mittendrin, man kennt sie ein bisschen. Aber natürlich, es kann ja auch passieren beispielsweise, dass die Mama eine Hausgeburt geplant hat und dass das dann plötzlich zu einem Kaiserschnitt in der Klinik wird. Das ist dann meistens eine Sache, die ja auch nicht ein geplanter Kaiserschnitt ist, sondern muss es vielleicht relativ schnell gehen. Und da kann es passieren, dass ich auch gar nicht mehr dabei sein darf, selbst wenn die Eltern das wollen, weil die Klinik sagt, wir möchten das nicht. Es richtet sich einfach nach dem, was da ist. Passiert ist mir das insgesamt bei... Seit ich das mache, würde ich jetzt sagen mal 5 bis 8 Mal vielleicht.
Bedauerst du, dass du bei deinen Geburten nicht fotografiert wurdest? Hättest du gerne Fotos von deinen Geburten gehabt?
Mein damaliger Mann hat zumindest als das Baby da war immer gleich gefilmt. Ich selber bin eher ein schüchterner Mensch. Ich weiß nicht, obwohl ich es selber so gerne mache, ob ich mich dafür entschieden hätte, zumal ich auch das stark von meinem Partner abhängig gemacht hätte. Und das ist tatsächlich so, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Manchmal fragen Mütter an, die total begeistert sind, die auch sehr extrovertiert sind, und dann sagen die Väter nein und dann sind die Mamas ganz enttäuscht. Ich finde das unglaublich wichtig, dass wirklich beide das auch dahinter stehen können, weil wenn der Vater sich jetzt durch mich total gestört fühlt, finde ich, ist da auch nicht geholfen. Und die müssen ja wirklich sich am besten, müssen die mich total vergessen, wenn ich dabei bin, damit die ganz frei sind und das auch gut voranschreitet. Ich wage sogar zu behaupten, obwohl mir das jetzt selber ja schaden könnte, dass ich schon Geburten erlebt habe, wo es doch meines Erachtens ein ganz kleines bisschen dadurch beeinflusst war, dass ich da war. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass die mich echt rausschicken, wenn es wäre. Und dass die Geburt vielleicht dadurch auch ein bisschen ins Stocken kam, das passiert bei Müttern, die sehr perfektionistisch sind und hohe Ansprüche an sich haben. Und ich glaube, dass manche Mütter, das klingt jetzt fast paradox, aber sogar während der Geburt meinen, sie müssten irgendwie dafür sorgen, dass es allen gut geht, was ja total lieb ist. Aber wenn die jetzt noch irgendwie im Hintergrund hat, oh, die Fotografin ist jetzt hier schon seit 16 Stunden dabei, die muss ja auch mal schlafen, dann ist das fast voraussehbar, dass das starken Einfluss nimmt auf die Entspannung, was vielleicht auch heißt, dass der Geburtsprozess nicht weiter voranschreitet und das wäre schlimm. Genau. Bei einer Geburt übrigens rausgeschickt, also direkt rausgeschickt werde ich nicht, aber es gibt große Phasen, große Zeiten und in den Phasen der Geburt, wo ich von selber auch rausgehe. Also ich bin nicht permanent anwesend.
für dich jetzt rein praktisch, wo du gerade erzählt hast, manchmal 16 Stunden, manchmal 2, 3, verändert sich das preislich? Also hat man dann Druck, dass, oh, das muss schnell gehen, weil sonst wird es teuer, oder wie ist das sozusagen?
Also ich weiß jetzt nicht, wie alle Kolleginnen das handhaben, aber ich glaube, die meisten machen es so wie ich. Die darf dauern, wie lange sie dauert. Das ist für eine Hebamme ja auch derselbe Preis und das mittelt sich ja auch aus. Es gibt Geburten, wo man wirklich tatsächlich, meine knappeste Geburt war 1 Minute, bevor das Kind kam. Es gibt auch Geburtsfotografen, ich habe das glücklicherweise noch nicht erlebt, rechne aber praktisch monatlich damit, weil ich immer denke, das kann gar nicht sein, dass ich das noch nie erlebt habe, weil das einfach normalerweise irgendwann passiert, wo man zu spät kommt. Und es gibt eben auch Geburten, wo man länger da ist, wobei ich ehrlich sagen muss, wenn man das lange macht, entwickelt man ein bisschen ein Gefühl dafür. Und dass ich 16 Stunden dabei bin, das ist schon 3, 4 Jahre her. Also so lange war ich nicht mehr dabei. Aber es passiert. Ich habe neulich mit einer eine Kollegin gehabt, die hat tatsächlich 3 Tage mit ausgeharrt. Die hat das noch nicht so oft gemacht. Also wobei ich denke, die hatte auch wirklich Pech. Alle dachten, das würde viel schneller gehen. Aber im Normalfall, würde ich sagen, ist man im Schnitt zwischen 4 und 8 Stunden maximal dabei.
Und meine letzte Frage jetzt, sind es im Durchschnitt immer Mama und Papa, die dabei sind? Oder gibt es auch Familien, wo mehrere Familienangehörige bei der Hausgeburt dabei sind? Und wie viel?
Also ich habe es wirklich ganz unterschiedlich erlebt. Also die Maximalanzahl war bisher, dass da noch eine beste Freundin dabei war, die Hebamme, die Kinder, die Haustiere, der Mann. Da war das Wohnzimmer relativ voll. Ich habe aber auch schon erlebt, dass eine Mama ohne Partner oder Partnerin ihr Kind bekommen hat und nur noch die Hebamme dabei war. Also das ist so die Bandbreite.
Sehr interessant. Frage zu den Haustieren. Wie reagieren die denn?
Auch sehr unterschiedlich. Wenn Katzen dabei sind, ist mir aufgefallen, dass die sehr oft sich eher verkrümeln irgendwo. Auch wenn das sonst Katzen sind, die gerne kuschelig sind. Ich glaube, dass die Tiere sehr gut spüren, was da Phase ist. Bei Hunden habe ich schon wirklich auch süße Sachen erlebt. Also das Lustigste war wirklich mal ein Hund, das haben die Eltern dann nicht erlaubt, weil da wäre auch eine, also es wäre von der Keimbelastung her gar nicht erlaubt, der wollte in den Geburtspool springen. Also der war so begeistert und nah dran. Der durfte auch das Baby so ein bisschen anschnuppern. Und der wäre am liebsten gleich in den Geburtspool gehüpft, aber das haben sie noch ihn noch zurückgehalten.
Was für schöne, besondere Momente, ne? Also meine Güte, Familie, viele Menschen, Tiere, alle zusammen und du bist dann dabei und darfst das beobachten. Ich stelle mir das sehr bereichernd vor. Und was, also einfach, was für besondere Beobachtungen du dadurch machen darfst. Sehr spannend und interessant. Und vielleicht ist es ja auch mal etwas, wo du ein Buch schreiben wirst über deine Erfahrungen, weil ich glaube, es gibt bestimmt einige Geschichten bei so vielen Geburten, die es sich lohnt aufzuschreiben. Und vielleicht gibt es einige Bilder, die nicht so personalisiert sind, die man dadurch auch, damit auch quasi anreichern könnte. Also ich denke mir, das könnte man sich sehr gut angucken. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Und ich danke dir, liebe Susanne, dass du mir heute davon erzählt hast. Es ist wirklich wahnsinnig interessant und man hört immer wieder was Neues und lernt auch immer wieder was Neues über Menschen dazu und über die Erfahrungen. Ich denke, dass das dich wahrscheinlich auch oft sehr glücklich macht.
Das macht immer glücklich. Weil es wirklich jede Geburt ist einzigartig und was du gerade gesagt hast, man ist wirklich sehr glücklich und überschwänglich, wenn man nach Hause fährt, vergisst auch oft, dass das nachts stattgefunden hat und noch gar nicht geschlafen hat. Und ich glaube, deswegen macht man das auch als Fotografin so gern. Ja, und zu einem Buch, ich habe es noch nie im Verlag angeboten. Mein Mann sagt das auch immer, weil der immer, da erzählt man ja doch mal so ein bisschen, zumindest inkognito, man muss ja keine Namen nennen, irgendwie schöne Geschichten. Falls hier irgendjemand von dem Verlag zuhört, ihr dürft euch gerne bei mir melden. Ich kam bisher einfach noch nicht dazu, aber es gibt unendlich viele schöne Bilder.
Unbedingt. Also ich denke, das könnte ein richtiger, toller Schlager werden, ein Buchschlager und auch etwas, was man gerne verschenkt und wo man sich vielleicht auch selber vorbereiten kann, schön auf eine Geburt mit verschiedenen interessanten Geschichten oder auch Geschenke für Hebammen oder so. Ist doch super. Also mir würden schon ganz viele Leute einfallen, die dafür als Zielgruppe quasi in Frage kommen würden. Also ich fände es eine tolle Idee. Liebe Verlage, hört uns bitte zu und meldet euch. Ich habe mir schon gedacht, dass das ein tolles Gespräch wird, aber ich bin wirklich auch sehr glücklich über das Gespräch und über die tollen Erlebnisse und auch besonderen Erlebnisse, auch wenn sie ernst sind, die du geteilt hast. Vielen, vielen Dank, dass du das hier bei Mamala Pub gemacht hast. Danke dir.
Ja, danke, dass ich es machen durfte.
Bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Lieben, lieben Dank. Folgt mir gerne auf Instagram bei Nicole Netzel Official. Folgt gerne der Susanne. Susanne Kraus Fotografie könnt ihr googeln. Aber auch wir werden hier im Podcast in den Shownotes noch Links schicken, wo ihr euch Fotos angucken könnt und euch selber überlegen könnt, ob das was für euch wäre. Lieben Dank. Bitte niemals vergessen, ihr Mamas, vor allem ihr Mamas, seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.